Petrus und Johannes, die gehen einmal in den Tempel. Und da am Tempel, da sitzt ein lahmer Bettler. Und hinter diesem Mann, da stand eine tragische Geschichte. 40 Jahre schon, der konnte nicht laufen. Der war für alles auf fremde Hilfe angewiesen. Der war finanziell in einer katastrophalen Situation. Der spricht die beiden an, Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes, die gehen nicht einfach so an dem bedürftigen Menschen vorbei, so wie es ganz viele andere machen, sondern die bleiben stehen, die beugen sich zu ihm runter und die schauen ihm in die Augen. Und dann sagt Petrus zu ihm, also Geld kann ich dir nicht geben, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und dann nimmt er ihn bei der Hand und er zieht ihn hoch und tatsächlich, der Mann, der kann laufen, der kann stehen. Der ist außer sich, der merkt auf einmal, wow, meine Beine, die tragen. Und er springt rum und tanzt und freut sich und lobt Gott. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, natürlich, das hat alle möglichen Leute angezogen. Die Schaulustigen, die kommen jetzt schon alle her und fragen sich, was ist eigentlich passiert mit diesem Mann? Und Petrus, der will die Leute nicht im Ungewissen darüber lassen. Er erzählt. Er erzählt von Jesus, dass Jesus diesen Menschen gesund gemacht hat. Und er erzählt von der Auferstehung von Jesus. Und das verändert das Leben von vielen Menschen. Aber nicht allen Leuten hat es gefallen. Schon hat sich die Tempelpolizei bereit gemacht. Und was dann passiert ist, und von dem großen Mut von Petrus und Johannes, davon lesen wir jetzt. Also ihr könnt gerne eure Texte zur Hand nehmen oder die Bibel aufschlagen. Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes waren noch dabei, zum Volk zu sprechen. Auf einmal kamen die Priester, der Hauptmann der Tempelwache, sowie die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht. Denn Petrus und Johannes lehrten das Volk und verkündeten am Beispiel von Jesus die Auferstehung der Toten. Sie nahmen die beiden fest und sperrten sie bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis. Es war nämlich schon Abend. Viele, die Petrus reden gehört hatten, kamen zum Glauben. So stieg die Zahl der Männer in der Gemeinde auf etwa 5000. Am nächsten Morgen trafen sich in Jerusalem die Mitglieder des jüdischen Rats, führenden Männer, des Volkes, die Ratsältesten und die Schriftgelehrten. Auch der Hohepriester Hannas war dabei, ebenso Kaiphas, Johannes, Alexander und all die anderen, die zur Familie des Hohepriesters gehörten. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und verhörten sie. Woher hattet ihr Kraft, den Gelähmten zu heilen? In wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Er antwortete, ihr führenden Männer des Volkes, ihr Ratsältesten, ihr verhört uns heute, weil wir einem kranken Menschen geholfen haben. Ihr wollt erfahren, wodurch dieser geheilt worden ist? Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Er ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt, ihr, die Bauleute, habt ihn verworfen, aber er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen. Und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Die Ratsältesten wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Sie erkannten, dass die beiden zu Jesus gehört hatten und sahen den Geheilten bei ihm stehen. Da waren sie nicht in der Lage, etwas dagegen zu sagen. Sie befahlen den beiden, die Ratsversammlung zu verlassen. Dann beratschlagten sie und sagten zueinander, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Offensichtlich ist durch sie ein Zeichen geschehen. Alle Bewohner von Jerusalem wissen davon und wir können es nicht bestreiten. Aber die ganze Sache soll im Volk nicht mehr bekannt werden. Deshalb wollen wir ihnen verbieten, künftig noch einmal zu irgendjemandem im Namen von Jesus zu sprechen. Andernfalls sollen sie bestraft werden. Dann riefen sie Petrus und Johannes wieder herein. Sie verboten ihnen jede Verkündigung oder Lehre im Namen von Jesus. Aber Petrus und Johannes antworteten, entscheidet selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten die Ratsältesten ihnen noch einmal und ließen sie frei. Sie sahen keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen. Denn das ganze Volk lobte Gott für das, was geschehen war. Denn der Gelähmte war schon über 40 Jahre alt, als er durch dieses Wunder geheilt wurde.
Nun ist die Zeit gekommen, an der ihr eure Fragen stellen könnt.
Wir haben hier zu sechs überlegt, was das heißt. Da steht ja, Petrus wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Heiliger Geist ist ja so viele eine ganz unbekannte Nummer. Heißt das, ich muss mich nicht wundern, wenn ich nicht den Mut habe, von meinem Glauben zu erzählen, weil ich vielleicht gerade den Heiligen Geist nicht habe? Also das finde ich eine spannende Frage. Vielleicht kann man da noch mal kurz drauf eingehen. Rechnen wir mit dem Heiligen Geist? Wissen wir, was das ist? Was setzt der bei uns in Bewegung oder vielleicht nicht? Ja, das ist mal eine Frage. Wir hätten noch.
Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Wie ist es mit dem Heiligen Geist? Manchmal könnte man ja so meinen, ja, ist vielleicht so ein bisschen was Unkonkretes. Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ich stelle es mir so vor, das ist Gott mit uns. Ja? Gott hat versprochen, dass er ganz nah bei uns ist, dass er in uns wohnt, also ein Bild dafür, dass er wirklich ganz, ganz eng mit uns verbunden ist. Und das verspricht er, dass er sagt, hey, jeder, der mit mir, Jesus, in Verbindung ist, der hat den Heiligen Geist, das heißt, Gott ist ihm ganz, ganz nahe. Ja? Gott redet zu ihm, zum Beispiel in der Bibel, Gott redet aber auch so durch ihn, durch zum Beispiel bestimmte Eindrücke oder ja, durch unmittelbar etwas, was im eigenen Leben passiert. Interessant finde ich, dass an der Stelle, dass es auch die Erfüllung von einer Prophezeiung ist. Also Jesus, der sagt an einer Stelle, sagt er zu seinen Freunden, also ihr werdet Probleme bekommen, ihr werdet irgendwie vor Gericht geführt werden und dann braucht ihr euch aber keine Sorgen machen. Ihr werdet dann wissen, was ihr sagen könnt, weil ich euch dabei helfen werde. Ja? Und genau das ist hier auch die Erfüllung von so einer Prophezeiung, dass die da stehen und tatsächlich merken, hey, das merkt man ja, ne, wenn man das liest, die bekommen tatsächlich Worte geschenkt, denen wird ja wirklich auch geholfen. Und mich fasziniert es, dass ich denke, der Heilige Geist, der redet zu uns allen und das tut er aber nicht irgendwie immer auf so ganz spektakuläre Art und Weise, sondern oft auch im Stillen, ganz leise. Und ich glaube, man braucht sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass man denkt, ich bräuchte jetzt irgendwie mal mehr vom Heiligen Geist oder ich bin nicht richtig erfüllt, weil so und so und so läuft es nicht, sondern ich glaube, der Heilige Geist ist jemand, der zeigt immer so auf Jesus und sagt so, hier, da, ich zeige dir mehr von Jesus. Ich glaube, dass die Einladung von Gott auch zu sagen, hey, lern mich näher kennen und verbring Zeit mit mir. Und ich glaube, dann ist es oft ganz unscheinbar im eigenen Leben, dass man vielleicht so einen kleinen Impuls verspürt, so einen kleinen Schubser. Das heißt vielleicht manchmal was zu sagen, aber manchmal heißt vielleicht auch gerade nichts zu sagen und für jemand da zu sein, so wie die beiden, ne? Die können an dem Mann im Tempel irgendwie nicht vorbeigehen. Auch das kann sein, dass es ein kleiner Impuls, ein kleiner Schubser vom Heiligen Geist ist. Meine Ermutigung ist, da mit Jesus im Gespräch zu sein, offen zu sein, das heißt so ein bisschen auch so zu gucken, immer mal mit Gott zu reden, zu sagen, hey, wozu willst du mich gerade gebrauchen? Was wäre vielleicht gerade was? Und dann mutig zu sein. Weil im ersten Moment denkt man vielleicht so, hey, jetzt auf so einen Mensch zuzugehen und mich zu dem runterzubeugen, das ist schon ein bisschen komisch, was denken da die anderen von mir? Aber so einen kleinen Schubsang, so einen kleinen Impuls nachzugehen, und ich glaube, wir erkennen das daran, dass Gott in uns, der wirkt, um andere Menschen aufzubauen, um die zu stärken, um die zu ermutigen. Und ich kann euch sagen, man erlebt ein Abenteuer, wenn man sich auf solche kleinen Impulse und auf solche kleinen Schubser auch einlässt.
In Vers 16 sagt der jüdische Rat, ja, dass sie das Wunder quasi glauben, also dass es ein offensichtliches Zeichen war. Und trotzdem wollen sie, dass die Nachricht sich nicht verbreitet. Mhm. Wir bieten ihnen zu lehren. Warum?
Mhm. Das ist eine doppelte Sache. Also zum einen hat es ja echt so Aufruhr erzeugt, da ist das Thema gesund geworden und auf einmal kann man sich vorstellen, in dem ganzen System war sowas in Unruhe. Also da war der Hohe Rat und die Sadduzäer, eine bestimmte Religionspartei und die hatten so dieses ganze Tempelsystem, das hatten die echt im Griff. Und das war ein mächtiges System. Ja, und das merkt man immer, wenn Machthaber, wenn da unten quasi was passiert, was die Dinge in Unruhe bringt, dann ist es immer eine Bedrohung für die Mächtigen. Und was da passiert ist, das war eine Bedrohung für die Mächtigen, durch das, dass der da gesund geworden ist, aber noch viel mehr, dass die von Jesus geredet haben und dass sie von der Auferstehung von Jesus geredet haben. Ja, die haben von der Auferstehung von Jesus geredet. Und Auferstehung ist immer auch was die Mächtigen so ein bisschen bedroht. Weil Auferstehung, das heißt zum einen mal, hey, da sitzt tatsächlich, also Gott sitzt auf dem Thron. Er ist der wirkliche Herrscher der Welt. Und es ist immer auch eine Bedrohung für die, die jetzt die Herrscher sind. Und, aber noch viel beeindruckender finde ich, Auferstehung, das heißt auch, dass Gott sagt, hey, die Welt ist nicht so okay, wie sie ist, sondern die wird mal quasi vom Kopf auf die Füße gestellt. Ja? Also jetzt haben wir oft den Eindruck, die Welt steht so ein bisschen auf dem Kopf, ne? Also irgendwie die Dinge stimmen nicht ganz so richtig. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann werde ich alles zurechtrücken. Ich werde die Welt wirklich vom Kopf auf die Füße stellen. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die Mächtigen. Und da wollen die Leute nicht, dass sich das irgendwie ausbreitet, weil das ihnen selber, könnte man sagen, an Kragen geht. Ich habe eine Freundin, die Katja, die lebt in, oder hat bis vor kurzem in Belarus gelebt. Und die hat genau das erzählt. Also die hat selber Studierendenarbeit gemacht. Die hat so russische Events organisiert. Und die, da ist die Geheimpolizei gekommen. Und es hat den Leuten dort nicht gefallen. Die ist festgenommen worden. Es gab ein Gerichtsverfahren gegen sie. Die wusste nicht, wie das ausgeht. Also am Ende ist sie nicht ins Gefängnis geworfen worden. Aber es war immer unklar. Ja, kommt irgendwann die Geheimpolizei und sie wird irgendwie verhaftet und kriegt größere Probleme. Und der war aber klar, hey, ich glaube an den Jesus, ich glaube daran, dass das echt die Wahrheit ist, aber sie hat in ihrem Kontext erlebt, was für eine krasse Bedrohung das für die Mächtigen ist, ja, wie das die Mächtigen bedroht. Und ich glaube, das erleben wir immer wieder, weil Jesus ganz andere Maßstäbe hat und weil er sagt, hey, ich bin der, der eigentlich auf dem Thron sitzt.
Ja, wir sind an dem Vers, oder? 19 ein bisschen hängen geblieben. Wo Petrus und Johannes sagen, entscheidet selbst, ist es recht, dass wir euch mehr gehorchen oder ihm? Es ist ja so, dass die jüdischen Führer zumindest im Neuen Testament immer so ein bisschen schlecht bekommen. Aber das sind oder waren gelehrte Menschen, vielleicht Theologen, würde man heute sagen, die ja wahrscheinlich auch der Meinung waren, sie handeln im Namen Gottes. Jetzt hier in dem Text ist für uns das ganz klar, dass Petrus und Johannes nach Gottes Willen handeln. Aber wenn man das auch heute so ein bisschen überträgt, finde ich das oftmals ganz schwierig, weil es viele, bei vielen Fragen, seien das jetzt Glaubensfragen oder auch im politischen oder so, viele Menschen überzeugt sind oder so auftreten, dass sie das, was sie jetzt sagen, dem Willen Gottes entspricht. Das finde ich sehr schwierig manchmal zu bewerten, was ist jetzt wirklich Gottes Wille. Hast du da vielleicht so den einen oder anderen Tipp?
Ja, vielen Dank. Das ist eine echt herausfordernde Frage. Und ich glaube, man sieht daraus, da ja auch, ne, dass gerade damit auch häufig auch Missbrauch passiert, ja, dass Leute quasi ihr Fähnchen schwenken und sagen, wir sind diejenigen, die im Namen von Gott reden und dass sie das missbrauchen, um ihren eigenen Machtanspruch durchzusetzen. Und das ist natürlich total problematisch, wenn man sieht, also könnte man jetzt auch geschichtlich sehen, ja, also was da eigentlich für schlimme Sachen auch mit passiert worden sind. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bei diesen Fragen, also dass wir wirklich diese Fragen diskutieren und dass es nicht in erster Linie darum geht, dass ich sage, ja, aber ich will damit jetzt, sage ich jetzt mal, meinen Anspruch durchführen und das und das und das ist der Wille Gottes, sondern dass ich die Gemeinschaft mit einbeziehe. Ja? Und dass es einen Raum gibt, wo solche Fragen diskutiert werden. Und ich schaue da auch ein bisschen mit Sorge drauf, dass ich wieder den Eindruck habe, oftmals, also es ist natürlich am bequemsten, sich mit den Leuten zu umgeben, die gleiche Meinung haben. Und das sehen wir natürlich auch im Internet und auf Social Media und so. Man kriegt natürlich immer wieder das vorgespielt, was die eigene Meinung bestätigt. Und das ist aber natürlich echt problematisch, weil man dadurch halt in einem System ist, was einem selbst die ganze Zeit bestätigt. Und was ich mir aber wünsche, auch für uns als Kirche und auch als Gemeinschaft, dass wir echt Räume haben, wo unterschiedliche Meinungen Platz haben und wo wirklich gerungen wird, um manche Themen und wo man sagt, hey, ich komme aber aus den und den und den Gründen, das ist, was ich dann biblisch teilen kann und theologisch nachvollziehbar machen kann, deshalb komme ich zu dem Schluss. Dass wir uns nicht nur mit Leuten umgeben, wo wir wissen, die bestätigen uns eh und die haben eh die gleiche Meinung politisch oder theologisch oder was Kirche und Gemeinde angeht, sondern dass wir wirklich die Gemeinschaft mit Andersdenkenden suchen und dann, dass wir sagen, hey, ich respektiere die andere Person, auch wenn ich anderer Meinung bin. Ja? Und dass wir singen und diskutieren um diese Themen und dann schauen, also ich glaube, das ist am Ende, das ist oft eine Frage von der Bibelauslegung. Wie verstehe ich eigentlich die Bibel? Wie komme ich zu dem Schluss, zu dem ich komme? Ja, und dass wir da transparent sind und schauen, hey, das sind meine Grundsätze von der Auslegung, deshalb komme ich zu dem und dem Schluss, dass wir mutig diskutieren, aber respektvoll uns stehen lassen gegenseitig, uns nachvollziehbar machen und uns nicht nur mit Leuten umgeben, die quasi die eigene Meinung haben. vielleicht so ein kurzer Impuls dazu.
Ja, ich möchte auf den Seelenvers eingehen. Eigentlich ist das ja sehr klug zu sagen, entscheidet ihr vor eurem Gewissen. Und die können im Prinzip nicht anders entscheiden, als ihnen Recht zu geben, wenn sie wirklich Gott höher sehen als sich selbst. Diese Sache setzt aber voraus, dass diese hohen Priester oder die Mächtigen auch ehrlich sind, ehrlich mit sich. Und das ist manchmal sehr schwierig. Es wird oft so gesagt, aber letztlich ist dann doch das Machtinteresse größer.
Ja, genau. Das Machtinteresse ist oft größer. Und an der Stelle merke ich, wie mich das natürlich auch selber herausfordert. Ja, also wo ich mich so dran erinnere, die Einladung von Jesus ist nicht die, du musst irgendwie in deiner Machtposition sein und du musst gucken, wie du deinen Status sicherst und wie du bei allen Leuten gut ankommst, sondern die Einladung ist die, hey, sei ehrlich, setz die Maske ab. Und Christsein heißt nicht irgendwie ein perfekter Mensch zu sein, sondern Christsein heißt, Fehler zu machen. Christsein heißt, sich zu irren. Und das sehen wir ganz beeindruckend, auch gerade an der Lebensgeschichte von Petrus. Das ist eine Geschichte, wo auch Fehler dazugehören. Und das Beeindruckende an Jesus finde ich gerade, dass er sagt, hey, es geht nicht darum, ein perfekter Mensch zu sein. Aber Jesus ist der, der vergibt, der neue Anfänge schenkt. Und ich wünsche mir, dass uns das dann gerade auch mutig macht, dass man sagt, hey, es geht nicht darum, wie kann ich jetzt die ganze Zeit meine Machtposition sichern, sondern, was sagt Jesus, mutig die Stimme erheben für die, die unten sind, für die, die im Dreck sitzen, für die, die nichts zu sagen haben. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Erinnerung dazu daran auch eine Hilfe sein kann. Dass das im Namen von Jesus passiert ist. Und die machen immer wieder so auf den Namen von Jesus aufmerksam. Da könnte man so ein bisschen denken, ja, das klingt fast so ein bisschen okkult, also sagen die da jetzt immer so den Namen oder machen so eine Beschwörung oder sowas. Aber die sagen eigentlich das so deutlich, damit jedem klar wird, das sind nicht sie selber, die den geheilt haben, sondern das ist Gott. Ja? Also Jesus, Gott, der ist derjenige, der den heilt. Und das hat nichts mit dem persönlich zu tun. Ich glaube, ne, manchmal stellt man sich so vielleicht die Frage, naja, was muss ich tun, damit vielleicht mein Gebet erhört wird, damit mein Gebet um Heilung erhört wird. Und das finde ich aber ganz, ganz wichtig. Das liegt nicht irgendwie daran, dass man sagt, oh, es liegt jetzt irgendwie alles an mir. Ich muss einfach total fest glauben, so nach dem Motto, ich muss psychologisch in mir irgendwas erzeugen, damit ich genug glaube, damit Jesus dann mein Gebet erhört. Nee, so ist es nicht beim Glauben, sondern beim Glauben, da hänge ich mich an Jesus. Mein Gebet, es kann ganz arm und hilflos aussehen. Und ob das Gebet erhört wird, das ist einfach nur die Sache von Jesus. Ne? Also in dem Namen von Jesus, durch den passiert hier dieses Wunder. Und so ist es auch heute. Wenn Dinge passieren, dann ist es allein an Jesus. Es ist seine Entscheidung. Wann passiert es, tut er das oder tut es nicht. Das liegt nicht irgendwie an mir oder daran, dass ich genug glauben muss oder dass ich dies und jenes alles tun muss. Das ist seine Entscheidung. Und manchmal ist es dann auch schmerzhaft, wenn man merkt, hey, ich bete vielleicht schon vor lang irgendwie für irgendwas und er tut es nicht. Ich weiß nicht, warum er das manchmal nicht macht, warum manchmal solche Dinge passieren und manchmal nicht, aber ich will mutig weiter beten und Gott vertrauen, dass er sagt, ja, ich nehme dein Gebet und ich mache was draus. Ganz persönlich hilft es mir auch, wenn ich entmutig bin und wenn ich manchmal denke, ja, mein Gebet reicht vielleicht nur bis zur Zimmerdecke, dann auch zu sagen, hey, cool, gibt die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir können gemeinsam beten und wenn mir es schwerfällt, wenn ich enttäuscht bin, dann können wir gemeinsam klagen und dann aber weiter auch unsere Sachen vorausbringen. Eine letzte Frage, ja? Zwei schnelle, okay. Als Beispiel ja,
wieso ausgerechnet dieser eine Mann geheilt wurde?
Ja, warum ausgerechnet dieser Mann? Das kann man sich auch bei Jesus fragen. Ne? Da gab es so viele, die Jesus auch nicht geheilt hat. Ich weiß es nicht, warum ausgerechnet der geheilt worden ist. Ich weiß auch heute nicht, warum manchmal bestimmte Dinge passieren und manchmal es nicht passiert. Ich weiß aber, dass die Heilung, so wie das in der Bibel beschrieben wird, dass sie immer auch ein Zeichen ist auf Jesus hin. Ja? Also es geht nicht nur darum, dass es irgendwie ein krasses Wunder passiert, sondern dass es immer auch ein Hinweis auf Jesus ist. Und das sehen wir natürlich in der Geschichte auch, dass diese Heilung, das war ein Hinweis auf Jesus, war ein Hinweis auf die Auferstehung. Also danach hat er gepredigt, hat erzählt von Jesus, von seiner Auferstehung. Und daran sehe ich auch so, hey, ich weiß es nicht genau, warum gerade der und nicht die anderen. Aber ich sehe es immer, wenn sowas passiert, das ist immer ein Hinweis auch auf mehr, ein Hinweis auf die Person von Jesus, wo es eigentlich darum geht, den auch kennenzulernen. Soll mich da kurz machen, letzte Frage?
Also hier oben ist noch die letzte Frage. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen übersehen haben, dass Jesus ja eigentlich hier das Kernproblem ist. Weil Jesus als Person ja eigentlich hier im Zentrum steht, um die Macht fragen zu klären und so weiter. Also erst heißt es oben im Vers 11, 12, da diesen klassischen Vers vom Eckstein oder vom essentiellen Grundstein hier. Und dann weiter hinten verbieten sie denen ja im Namen Jesu überhaupt mal wieder was zu sagen. Also eigentlich geht es gar nicht um die zwei Figuren, die hier auftreten, sondern eigentlich geht es doch um Jesus und die Frage, welche Bedeutung hat er? Weil für sie alle war da erstmal eine neue Figur. Und dieses Ding namens christliche Gemeinde gab es ja noch gar nicht. Eigentlich hat ihnen Jesus viel mehr Angst gemacht als die zwei mutigen Menschen, oder?
Ja, ich glaube, die haben gemerkt, also hinter den mutigen Menschen, da steht Jesus. Das Krasse ist, im griechischen Text steht, dass Petrus und Johannes, die waren Idioten, steht im griechischen Text. Idiotei, die waren ungebildete Leute. Also wenn man irgendwie was Krasses erwartet hätte, dann von den Schriftgelehrten oder von denen, die quasi die Bildung hatten, aber dass hier ungelehrte Leute überhaupt so zum Beispiel auf den Psalm anspielen können und so argumentieren können, dass da irgendwie ein Wunder passiert, wo die involviert sind, da merken die, also das sind nicht die beiden, sondern da steht jemand anderes dahinter, da steht Jesus dahinter und das macht denen eigentlich auch Angst. Und das finde ich gleichzeitig aber auch eine krasse Ermutigung, wo man denkt, wow, cool, Jesus, der gebraucht, ungebildete Leute, es kommt gar nicht drauf an, dass man irgendwie einen tollen Abschluss hat oder sonst wie studiert hat oder sowas, sondern Jesus gebraucht jede und jeden. Und für jede und jeden ist es die Frage, wie will er meine Stimme gebrauchen? Und das ist die Einladung von ihm und da stellt er sich dahinter, hinter das Zeugnis von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten. Das finde ich echt faszinierend an dem Punkt. Danke! Zum Schluss will ich gerne einen Gedanken teilen, der mir wichtig geworden ist. Also, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Was nehmen wir von diesem Text mit? Ich glaube, dass man vielleicht schnell denken könnte, also, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollten wir genauso mutig sein wie Petrus und Johannes. Wir sollten uns mutig für andere Menschen einsetzen und wir sollten uns mutig zu Jesus bekennen, auch in schwierigen Situationen. Wenn ich das höre, dann macht mir das ganz ehrlich Druck. Ich glaube aber nicht, dass Druck Menschen mutig macht. Auch kein religiöser Druck. Petrus und Johannes, die haben das ja nicht gemacht, weil das ihre Pflicht war. Die haben das nicht gemacht, weil sie gedacht haben, okay, das ist jetzt mal so die christliche Regel, an die ich mich halten muss. Sondern die machen das aus einer ganz großen Freiheit heraus. Da steht das Wort öfter auch Freimut, das heißt, da steckt eine Freiheit dahinter. Und ich bin davon überzeugt, dass nur Mut, der wirklich aus einer Freiheit herauskommt, dass nur so ein Mut auch die Kraft hat und das Durchhaltevermögen hat, wirklich was zu verändern. Also woher kam jetzt ihr Mut? Ich denke, die beiden waren so mutig, weil sie erstens von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt waren, weil sie zweitens von der Schönheit des Evangeliums berührt waren und weil sie drittens die Kraft vom Evangelium echt auch erfahren haben. Sie sind erstens überzeugt von der Wahrheit des Evangeliums. Für eine irgendwie gute Idee oder für ein paar tolle Ratschläge hätten sie nicht ihr Leben riskiert und sich so in Gefahr gebracht. Aber sie haben herausgefunden, in diesem Jesus, in dem begegnet uns wirklich Gott. Sie sind dem Auferstandenen begegnet und sie wissen, hey, der ist nicht einfach ein weiterer gescheiterter Messias, jemand, der es nicht geschafft hat, sondern in dem begegnet uns Gott. Und ich glaube, deshalb sind sie so klar und so überzeugt. Und vielleicht denkst du jetzt an dieser Stelle, naja, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Und anders als Petrus und Johannes ist mir eben nicht der Auferstandene begegnet. Ich bin überzeugt, dass es im Glauben an Jesus keine Denktabus gibt und dass der Glaube an Jesus, davon bin ich überzeugt, dass der auf guten Gründen fußt. Dass man Fragen stellen kann, dass man dem kritisch nachgehen kann, dass man diskutieren und forschen kann. Und ich habe selber erlebt, dass in der Auseinandersetzung damit, dass ich da gewachsen bin und dass mich das mutiger macht, nicht an für Jesus, für seine Prinzipien in dieser Welt einzusetzen, dass es mich mutiger macht, dann auch zu Jesus zu stehen. Weil ich gemerkt habe, hey, es gibt gute Gründe, weil ich überzeugt bin von der Wahrheit des Evangeliums. Zweitens, Petrus und Johannes, die sind berührt von der Schönheit des Evangeliums. So diese Geschichte von einem Gott, der kommt in Staub und Schmutz, um mich zu gewinnen. Der sein Leben lässt, damit ich leben kann. Der mich anschaut, als wäre ich der perfekte Gottessohn, aber eigentlich ist in meinem Leben der Wurm drin. Und das Evangelium, das erlebe ich, das ist so eine Antwort auf unsere Suche nach einem Zuhause. Wo wir geliebt sind, wo wir sein dürfen, wo wir immer wieder die Stimme des Liebhabers hören. Du bist das geliebte Kind. Du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter. Ganz egal, was die anderen zu mir sagen und ganz egal, was die eigene Stimme in mir immer wieder meint. Die Heimat, es ist das Zuhause mit der zweiten und der dritten und der hundertsten neuen Chance. Petrus und Johannes, die haben so genau das erlebt. Die Lebensgeschichte von Petrus, die erzählt auf beeindruckende Art und Weise davon. Petrus, der wird von Jesus gerufen, der ist mit Jesus unterwegs, der folgt ihm nach. Und dann erlebt er es aber auch, wie Jesus ihm im Versagen begegnet. Wie er ihm eine neue Chance gibt, wie er ihm vergibt und wie er ihn zu neuen Abenteuern einlädt. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die Schönheit dieser Geschichte Petrus tatsächlich bewegt hat. Es ist aber nicht so, dass das jetzt einfach nur so eine persönliche Message wäre, die einen persönlich ermutigt und aufbaut, so ein bisschen ein Booster für das eigene Selbstwertgefühl, sondern es geht hierbei um eine globale Vision. Ich bin Teil von einer Bewegung, von einem Movement, wo Gott sagt, hey, ich will diese Welt verändern. Ich will die Welt neu machen. Ich will, dass Gerechtigkeit und Friede und Versöhnung Teil dieser Welt sind. Petrus und Johannes, die waren Teil von diesem Movement. Und deshalb konnten sie nicht vorbeigehen an einem armen Bettler. Deshalb können sie nicht anders, als zu reden von dem, was sie gesehen und gehört haben. Und drittens, neben der Schönheit des Evangeliums, das sie bewegt, glaube ich, dass sie drittens die Kraft des Evangeliums erlebt haben. Petrus, der erlebt die Kraft bei der Krankenheilung, aber auch bei seiner Predigt. Es ist die gleiche Kraft, wo der Lahme mit gesund geworden ist, in dieser Kraft predigt er. Und durch diese Predigt verändert sich das Leben von ganz, ganz vielen Menschen. Und die Kraft, die zeigt sich auch, wo Petrus und Johannes vorm Hohen Rat stehen und dort reden. Auf geniale Art und Weise beantworten sie die Anfragen und die Leute sind total erstaunt, wie können so ungebildete Leute so von Jesus reden. Durch die Kraft des Evangeliums, da verändert sich das Leben von Menschen. Ich bin mit Sultan in einem Gremium. Sultan ist palästinensischer Jordanier und Sultan ist muslimisch aufgewachsen und er hat sich in eine fanatische Richtung entwickelt. Sultan ist 2003 dann in Irak gegangen, um dort zu kämpfen. Er ist zurückgekommen und war desillusioniert, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von seiner Religion, hat sich irgendwann in ein Internetcafé gesetzt und hat dort angefangen, Predigten anzuhören. Und ihm ist Jesus auf seiner Suche begegnet. Und Jesus, der hat sein Leben wirklich so um 180 Grad gewendet. Sultan musste sein Land verlassen, Jordanien, ist in die Schweiz gekommen. Und er ist jetzt jemand, der hat die Kraft vom Evangelium erlebt, der die Kraft von der Liebe Gottes erlebt. Und er setzt sich jetzt ein als palästinensischer Jordanier für die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern. Manchmal ist es mit der Kraft vom Evangelium echt so 180 Grad. Und manchmal ist es sanft und langsam, weil Gott die Wege mitgeht und weil Gott Zeit hat mit Menschen. So wie bei meiner Freundin Bettina, die habe ich in Hamburg kennengelernt. Die ist dort immer wieder in unsere WG gekommen. Die hatte nichts mit dem Glauben zu tun. Wir haben viel diskutiert. Sie hat viele Fragen gestellt. Sie ist mit in die Gemeinde gekommen. Wir haben uns zum Bibellesen getroffen. Irgendwann sind wir gemeinsam nach Tessé gefahren in Frankreich. Und dort hat sie auf bewegende Art und Weise mit ihr die Liebe Gottes begegnet. Und es hat so viel in ihrem Leben heil gemacht. Es hat so viel in ihrem Leben verändert. Und Schritt für Schritt hat die Kraft vom Evangelium, das hat es bewirkt, dass sie manche Dinge loslassen konnte in ihrem Leben, die ihr nicht gut getan haben. Die Kraft vom Evangelium verändert, hat das Leben von Petrus verändert, von Johannes verändert, von Sultan, von Bettina und es hat auch mein eigenes Leben verändert. Warum sind die zwei so mutig? Ich glaube, weil sie erstens von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt sind, weil die Schönheit dieser Geschichte sie total bewegt und weil sie die Kraft des Evangeliums erlebt haben. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir etwas entdecken davon, von der Wahrheit, von der Schönheit und von der Kraft des Evangeliums. Und dass wir einander daran teilhaben lassen, dass wir uns davon ermutigen, damit es uns selber mutig macht, Zeuge, Zeugin für Jesus zu sein. Ich bete. Jesus, wir danken dir so sehr für diesen Text, den wir lesen konnten. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns ermutigt, unsere Stimme einzusetzen für die, die am Boden sitzen, denen sich niemand zuwendet, mutigt unsere Stimme einzusetzen, um Zeugnis zu geben für dich. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns auf diesem Weg persönlich und auch in der Gemeinschaft mit anderen, dass du uns immer wieder ermutigst, dass du uns was zeigst von deiner Wahrheit, von deiner Schönheit und von deiner Kraft. Und dass uns es mutig macht, mit dir unterwegs zu sein und von dir zu reden und von dir Zeugnis zu geben. Wir danken dir für dich und dafür, dass du mit uns auf dem Weg bist. Amen.